Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne kommen heute aus Köln. Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Scholl. Und Sie hören es vielleicht schon am Klang und sicherlich gleich im Hintergrund. Wir senden richtig live an unserem Tag der offenen Tür, nämlich hier im Kölner Funkhaus am Radebeul-Gürtel, wo seit Stunden schon viele Menschen zu Besuch sind, um sich aus erster Hand zu informieren bei Kolleginnen und Kollegen aus den Redaktionen, die gern Auskunft geben über ihre Arbeit und unser Programm. Es gibt natürlich aber auch viel zu hören, wie jetzt diese Zwischentöne hier, wo wir uns besonders darüber freuen, dass wir einen prominenten Kölner zu Gast haben, einen Autor und Regisseur, den man in ganz Deutschland und darüber hinaus kennt, durch seine Filme, seine Dokudramen, mit denen er ein ganz eigenes Genre begründet hat. Ein Millionenpublikum saß vor dem Fernseher, als etwa sein Mehrteiler über die Familie von Thomas Mann lief. Und jetzt wieder im Frühjahr, als er zur besten Sendezeit zwei Abende lang von Bertolt Brecht erzählte. Willkommen zu unseren 90 Minuten Zwischentönen mit Heinrich Brilleur.
Danke. Danke. Danke.
Wie schön, Herr Brilleur, dass Sie heute Zeit für uns haben. Und es war für Sie auch nur ein kurzer Weg zu uns ins Funkhaus. Sie wohnen hier fast direkt ums Eck, ne?
Ja, ein paar Minuten von hier.
Seit bald 40 Jahren schon leben Sie mit Ihrer Familie in Köln?
Etwa 30. Ich habe vorher lange in Hamburg gelebt.
Was verbindet Sie mit dieser Stadt?
Ja, der Sender natürlich. Wenn man 30 Jahre in Hamburg gelebt hat, dort studiert hat, sich umgebaut hat, es waren wichtige Jahre damals für mich, war das wichtig, dass ich dann hier ein Standbein bekam. Mein Freund Königstein war Redakteur im NDR. Ich war immer freier Mitarbeiter. Ich gehe nach Köln. Da fingen die ersten Co-Produktionen an. Und da haben wir diese beiden Sender dadurch zusammengebracht.
Der Westdeutsche Rundfunk und der NDR.
Und der NDR. Und damit hatten wir immer Co-Produktionen. Mhm. Und das war schon gut, dass ich hier war. Und dann habe ich diese liebenswerte Stadt, die natürlich mit der Weltstadt Hamburg sich nicht so ohne weiteres vergleichen lässt. Nicht so ohne. Aber dann die Menschen doch. Ich sage immer, an den Rändern von Deutschland sind die Städte den Nachbarn ähnlich. Hamburg war immer ein bisschen wie London und Köln immer ein bisschen wie Paris. Und München ist schon ein bisschen wie Mailand. Und Berlin ist irgendwie wie Warschau oder so.
Aber dass Sie ein richtiger Kölner geworden sind, Herr Brilleur, ja, habe ich gehört, kann man beim Karneval feststellen. Denn direkt vor Ihrem Haus stellt sich der Rosenmontagsumzug auf und ja, da hört man davon, dass immer auch Heinrich Brilleur zu sehen ist. Auf welche Weise?
Immer mit meinem Handy, wenn ich das jetzt rausholen könnte, würde ich Ihnen die Fotos zeigen. Ich liebe diesen Zug, wenn er sich aufstellt. Wenn Sie in den hinteren Straßen noch Butterbrote essen, die Pferde striegeln, die nervös sind, den Mist wegräumen, also das fahrende Volk sozusagen, in den langen Schlangen, wenn die sich sortieren, da findet man die wunderbarsten Bilder, die nicht so gestellt und winke-winke sind. Also das ist schon sehr schön, zu der Zeit dahin zu gehen.
Und Sie sollten auch einen Zylinder tragen und eine rote Nase?
Sie haben
wirklich wahr?
Sie haben es erwischt. Meine Frau achtet immer drauf. Ein bisschen musst du schon mal machen. Dann habe ich mir so eine Nasenmaske gemacht und setze einen Zylinder auf und kriege rote Bäckchen. Dann geht das nicht, fällt das nicht so auf.
Rosenmontag war dieses Jahr am 4. Februar. Drei Tage später ging in Berlin die Berlinale los, das große Filmfest, wo ihr Brecht, ihr großer Film, Weltpremiere hatte. Ich meine, hatten Sie da überhaupt Zeit für den Rosenmontagsumzug?
Da habe ich mich für den Bundespräsidenten entschieden. Steinmeier ist gekommen und ich saß im großen Kino, 1200 Leute und den Bundespräsidenten neben mir, seine Frau, den Bürgermeister, die Ministerin. Und ich werde es nicht vergessen, ein unglaublich sympathischer Mensch, der natürlich verstanden hat. Der Film ist nicht so einfach. Man muss ihn vielleicht zweimal sehen. Und immer hat er so eine große Hand, legte er seine Pranke auf die meine und sagte, großartig. Das waren wunderbare Momente für mich. Und es war eine Auszeichnung, auf der Berlinale ausgesucht zu werden von einem Fernsehfilm, der eine Zeit lang im Kino lief, diesen Film dort zu zeigen. Und das war eine sehr schöne Geschichte.
Ich meine, die meisten Menschen verbinden ihren Namen inzwischen, Herr Brilleur, mit den großen Thomas-Mann-Filmen. Ja. Die Manns, ein Jahrhundertroman, das war ein Riesenerfolg, also auch die Verfilmung dann der Buddenbrooks und viele, auch ich, waren doch verblüfft, als es plötzlich hieß, Brilleur macht Brecht. Oha, dachte ich, ausgerechnet den Schriftsteller, über den Thomas Mann mal so widerwillig bewundernd gesagt hat, das Scheusal hat Talent. Für Sie aber soll diese Beschäftigung eine richtige Herzensangelegenheit gewesen sein. Warum?
Ja, er mochte übrigens Bertolt Brecht nicht, aber Brecht mochte ihn nicht, das haben Sie schon gerade gesagt. Und er sagte immer, das Beste, was Thomas Mann gemacht hat, sind diese Kurzgeschichten. Damit hat er so ausgedrückt, dass er das nicht mochte und dass er die ganze Haltung nicht mochte. Also Brecht, es fing schon früh an auf der Universität. Wir werden vielleicht später darüber sprechen, dass ich aus einem katholischen Internat geflüchtet bin in die linke, protestantische, liberale Stadt Hamburg und mal in der Nähe der Reeperbahn meinen ersten Platz gewählt habe für einen notwendigen Exorzismus sozusagen nach 9 Jahren streng katholischer Erziehung. Nicht der rheinische Katholizismus, ganz was anderes als der westfälische. Das werden die hier wissen. Also Karneval durften wir da schon nicht mal mithören. Da mussten wir dauernd in die Kirche das ewige Gebet für die Sünden von Köln. Ich habe jahrelang gekniet für die Sünden der Stadt. Wurde uns so von unserem Jesuitischen, für die Sünden von Köln habe ich Ablässe gebetet, den schmerzhaften Rosenkranz. Alles immer wechselnderweise. Die Ostie war vorne und rein, die erste Klasse, die zweite. Und dann heimlich im Radio Lieder gehört, die aus Köln unter unsere Bettdecke kamen, die der Bischof verboten hatte. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang. Durfte nicht gespielt und durfte nicht gehört werden, weil das war heidnisch. So waren die Zeiten damals. Und darum war es nicht schlecht, dass ich in diese Stadt gekommen bin.
Okay, aber wie kam jetzt Brecht in Ihr Leben so früh?
Brecht war das Gegenteil. Auf der Schule sagte schon die Deutschlehrerin in der Oberstufe, das Schwein, das lesen wir nicht. Es muss irgendwo, so ging das dazu, weil die Drei-Groschen-Oper, wenn Sie die Drei-Groschen-Oper, können Sie auch auf diese Ideen kommen, wenn da über das Lied über die Abhängigkeit gesungen wird oder die schöne Zeit im Bordell, und das Ganze spielt ja auch zum Teil im Bordell, das war wohl in Bochum aufgeführt worden. Und das lesen wir nicht, Thomas Mann übrigens auch nicht, da kommen wir vielleicht noch dran. Das sind ja nur abgeschriebene Lexikonartikel. Also und dann war das, was ich natürlich als erstes gut gebrauchen konnte. Ich hatte schon sehr früh ein Gedichtband, wo so Fragen drin waren, lasst euch nicht verführen, ein Gedicht von Brecht, es gibt keine Wiederkehr. Da wurde ich schon mal nachdenklich. Oder Gedichte leise zu lesen über eine Frau, die als Hure mit den Soldaten im Kreuzzug mitfuhr, weil sie sonst die Überfahrt nicht bezahlen konnte, und was die mit ihr machten, nur leise zu sprechen. Das wagte man nicht mehr, der stand auch auf dem Index. Und diese Fragen, die wir dann von Brecht kennenlernten, so am Anfang der 60er Jahre, die ja lange vor 68 anfingen, wer baute das siebentorige Themen? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsblocken herbeigeschleppt? Gaius Julius eroberte Caesar. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Eroberte Gallien. Also diese Fragen, die plötzlich die Geschichte von hinten aufgeschnitten haben. Dieses ganze Denken von Brecht hat uns beeinflusst damals, kritische Fragen zu stellen, auch an unser Land. Der war also wichtig. Wir haben dann auch sehr früh darauf bestanden, dass es ein Seminar über Brecht gibt. Das war nicht vorgesehen. Wir hatten Schiller, Goethe, Hebbel, das ganze Ding, was man so für Gymnasiallehrer oder sowas machen musste. Ich habe Germanistik studiert. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir auch wissen, das wollen wir lesen. Und dann kamen wir darauf, wie die Stücke gebaut sind. Sind das Problemlösungsspiele? Gibt es Brecht als Mensch überhaupt auch? Und dann der Moment war, als ich dann übers Radio zum Fernsehen kam, einer meiner ersten Filme, ich hörte, da lebt noch in Augsburg die Geliebte von Brecht, die ein Kind von ihm hatte, das als deutscher Soldat in Hitleruniform vor Moskau getötet wurde. Brecht, ein Sohn. Und da leben noch Mitschüler. Und da bin ich hingefahren und habe die kennengelernt und bin sozusagen endlich vom Studium weg aus der Sekundärliteratur in die Literaturgeschichte hineingefahren. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht und das habe ich immer weiter betrieben.
Und das war sozusagen der Vorläufer. 40 Jahre, 1978 haben Sie diesen ersten Brecht-Film gedreht. Ja. Brecht, so heißt der neue Film jetzt, der Zweiteiler schlicht. Mehr als 8 Jahre haben Sie sich damit beschäftigt. Wir kommen später noch ausführlich darauf zu sprechen. Und die Musik spielt beim frühen Brecht ja auch eine wesentliche Rolle, wie hier bei uns auch in den Zwischentönen. Und Herr Brilleur, Sie haben Ihre Musikliste für diese Sendung auf sorgsamste Weise vorbereitet, die richtigen Aufnahmen uns exklusiv geschickt. Und dabei ist auch eine Brecht-Rarität, die Moritat vom Mackie Messer. Die kennen vermutlich alle jetzt, die hier versammelt sind und die uns jetzt zuhören. Aber diese Aufnahme, die wir spielen, die ist was Besonderes.
Ja, die ist von der Aufführung aus den 20er Jahren und gesungen von, Sie wissen es besser als ich.
Das ist Kurt Gerron und die Drei-Groschen-Band.
Genau, ne? Kurt Gerron muss man eben betonen, das war jetzt der Verfremdungseffekt, weil, denn, das merkt man sich, der ist dann im KZ Theresienstadt ermordet worden. Man kennt ihn aus dem Blauen Engel, da ist er der Theaterdirektor, der die Marlene zurechtdrückt. Ein doller Kabarettist, ein doller Komödiant. Und diese Stimme ist so gut, dass ich sie sogar in meinen Film drüber geschmuggelt habe. Da, wer den Film hört, hört auch diese Stimme aus den 20er Jahren. Dieser Bruch, diese Ironie, das ist einfach großartig.
Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die hat er im Gesicht. Und der Kiesner hat ein Messer. Doch das Messer sieht man
Die Moritat vom Mackie Messer, die Original-Schellack-Einspielung von Hans Eisler und Bertolt Brecht, Kurt Gerron und die Drei-Groschen-Band haben sie ja aufgeführt, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, unser Gast heute am Tag der offenen Tür im Kölner Funkhaus, der Regisseur und Autor Heinrich Brilleur hat diese Musik ausgewählt und uns spendiert. Vorhin, Herr Brilleur, haben Sie schon, ja, den gewissermaßen rettenden frühen Kontakt zu Bertolt Brecht erwähnt. Ich möchte jetzt noch ein paar Jahre zurückgehen. 1942 sind Sie in Gelsenkirchen geboren, ja, in Mahl dann aufgewachsen, und Sie kamen schon als Kind mit der Filmwelt in Berührung auf eine, ja, ganz entspannte, natürliche Weise. Wie war das?
Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen, wahrscheinlich auf die Schauspieler, die bei uns gewohnt haben im Haus. Ja, wenn man heute so drauf guckt auf diese Lebensgeschichte, 42 geboren, dann denkt man nachträglich, es musste alles genauso kommen, damit ich am Ende hier sitzen kann. Aber von vorne gesehen war das eine Mischung aus Schrecklichkeiten und Glücklichkeiten. Und die Schrecklichkeiten waren nicht so ohne. Im Krieg geboren, schon die Splitter der ersten Bombe fielen über das Bett in Gelsenkirchen-Pur. In Mahl gab es kein Krankenhaus, wo mein Vater ein Hotel aufgebaut hat. Im Dritten Reich, der hatte Gott sei Dank kein Gewehr zu tragen. Ich kannte ihn jeder chemischen Werke. Und in diesem Hotel, da wohnten dann natürlich zuerst diejenigen, die die Bomben geworfen hatten, die amerikanischen Offiziere, die englischen Offiziere, die wunderbar freundlich waren. Ich habe am Tisch mit 4, 5 Jahren zählen gelernt an Patronen. 1, 2, 3. Die haben mich mitgenommen in ihren Paddelbooten, die sie geklaut hatten, haben Schellackplatten aufgelegt. Ich durfte mit den Autos mitfahren. Das war eine, über Jahre, auch im Winter, Eishockey auf dem Teich vor dem Haus, war eine wunderbare Zeit. Dann gab es ja die Ruhrfestspiele, die gegründet wurden in Recklinghausen. Und jetzt kommt der Sprung. Ich war schon im Internat. Und wenn ich zurückkam, wohnten all diese wunderbaren Schauspieler, die ich aus dem Kino kannte. Die wohnten in unserem Hotel, weil es das einzig wunderschöne große Hotel in der Nähe war. Und man konnte auch mitfahren zu Kinovorstellungen, wenn Filmschauspieler, denn Marl hatte die größte Kinodichte. Das lag daran, dass wir eine Bergarbeiterstadt waren und die sahen ja immer nur dunkle Schächte den ganzen Tag. Und dann gingen sie ins Kino und sahen mal die Alpen und die Heimatfilme. Das war unglaublich, was es da auch an Kinos gab. 6, 7, 8 Kinos, Metro, Lohe, Germania. Und ich bin dauernd im Kino gewesen. Und zum Beispiel Liane, das Mädchen aus dem Dschungel, die erste Brust im deutschen Film, die erste nackte Brust. Marion Michael, da durfte ich mitfahren nach Bochum zur Premiere im Auto mit Hardy Krüger und dieser wunderbaren Schauspielerin. Aber auch dann die ernsten Schauspieler, die die großen Stücke spielten, die bei uns aufgeführt worden. Das war eine interessante Begegnung, weil das war natürlich eine ganz andere Welt. Als überhaupt dieser Gegensatz von dem streng katholischen Internat, in das ich ab 52 abgeschoben wurde, und dem liberalen Elternhaus, in dem die Eltern hatten gar keine Zeit, in dem es alles gab, ein Schlaraffenland. Wunderbar, aber auch schrecklich.
Sie haben mal gesagt, zu Hause war das Paradies, ja. Das Internat war die Hölle. Warum aber um Gottes Willen mussten Sie denn überhaupt dahin?
Also ich habe mir immer gedacht, das muss was mit der Erbsünde zu tun haben. Irgendwie, seitdem Adam da von diesem Apfel gegessen hat, kommen die Strafen auf uns. Ich konnte mir das nicht anders erklären. Ich war bei der Großmutter untergebracht, Bergarbeitersiedlung, das war schon nicht so ohne. Aber das war noch immerhin ganz nett. Aber dann in ein kleines katholisches Internat, ein Dachboden, Zelle an Zelle. Ich habe es später mit meiner Kamera gefilmt, als schon alles verfallen war, als Auftakt für den Film, den ich darüber gemacht habe, geschlossene Gesellschaft, war einer meiner ersten Fernsehspiele mit dieser Methode, dokudramatische Methode. Da habe ich 20 Jahre später meine Klassenkameraden besucht, die erzählten, wie wunderbar sie es erinnern, nicht alle natürlich, und ich habe gezeigt, wie schrecklich es wirklich war. Es war ein interessanter Gegensatz, denn es war durchgestellt, man hatte überhaupt kein Privatleben, dieser volle Schlafsaal, diese Kälte, wir haben immer gesagt, Kontinentalklima, heiße Sommer, kalte Winter, da gab es keine Heizung, Wasser holen aus dem Waschbecken, ein elendes Essen, in die Kapelle schon um 7:30 oder 7:15, dann erst Frühstück, dann wieder in die Stadtkirche, 2 Kirchen, abends wieder Andachten. Wir kamen aus der Kirche gar nicht mehr raus. Leute, die ich später gefragt habe, wie hast du das überlebt, die sagen, ich gehe schon gar nicht mehr in der Kirche, ich habe für 50 Jahre mitgebetet. Der erste Film hieß übrigens, das waren 2 Teile, die Rekordbeta, der erzählt die Geschichte. Er läuft übrigens jetzt, ab 11. Laufen alle meine frühen Fernsehfilme auf dem Filmfest in Köln, ab 11. Oktober eine große Retrospektive, und am zweiten Termin, am 12. läuft schon der Rekordbeta. Da kann man nochmal einen Blick, der ist ja ewig nicht gezeigt worden, in diese düstere Welt werfen. Die haben das damals gedacht, so ganz simpel, nach dem Zivilisationsbruch mit dem Dritten Reich, das ein heidnisches Reich war und wo auch natürlich alle Moral weggetreten war, müssen wir dieses Land wieder aufbauen. Und ich war jetzt ausersehen, zu der Generation zu gehören, die als Priester, 2 Berufe fand der Chef gut, der Direktor, Arzt oder Priester, nannte er Seelenärzte. Psychoanalytiker hatte er nicht gedacht, es war klar. Darauf bin ich aber später gekommen. Und das musste man dann werden, und da wurde man mit unglaublicher Kontrolle, mit dauerndem Beichten unter Kontrolle gehalten, und gleichzeitig wurde geprügelt. Das passte überhaupt nicht zusammen.
Aber sind Sie denn nicht dann an den Wochenenden, wenn Sie zu Hause waren oder in den Ferien, zu Ihren Eltern gelaufen und gesagt, um Gottes Willen, holt mich hier raus?
Wir waren die abgegebenen Kinder des Wirtschaftswunders. Die Eltern hatten keine Zeit, und so kamen sie alle zusammen aus allen Herren Ländern. Interessante Typen in der Oberstufe, die geflogen waren von Schulen, weil sie geraucht hatten, mit Mädchen was hatten. Da flog man bei uns sowieso sofort, wenn irgendwie nur einer Alkohol getrunken hatte. Ich weiß, einmal schwimmte der Chef ins Zimmer, sah eine Flasche Bier und das Gebetbuch des Teufels, Kartenspiel und dieses Bier. Ich konnte vor Schreck nur sagen, Dunkelbier, Herr Doktor. Das hatte mich gerechnet. Es war wirklich eine Nahrung, die ich auf dem Tisch hatte. Sonst wäre es schon aus gewesen. Dieser Terror, dass man erwischt wurde, man ging immer geführt, wie Strafgefangene haben wir uns gefühlt. Und dann nach Hause, völlige Freiheit, wer die Lohmühle in Marl kennt, eine wunderbare Landschaft mit einem alten Bauernhaus, ein Fluss geht durch den Garten, eine Badeanstalt, Teiche mit Kerl. Also ich konnte mich ja bedienen. Ich sagte zu irgendeinem Kellner, bring mir ein Eis. Oder ich ging selber an die Eismaschine mit der Hand, während die sich drehte. Und hatte. Das war unfassbar. Und dann musste ich wieder weg. Und das war 9 Jahre lang natürlich langsam immer besser zu managen. Eigentlich grauenhaft.
Mit 19 war dann aber Gott sei Dank Gottlob Schluss. Da sind Sie 1961 dann nach Bonn und dann in Hamburg, haben Sie studiert, Literaturwissenschaft, Philosophie. Kam dieses Interesse für die Bücher von Ihrer ersten Faszination von Brecht, haben Sie schon erzählt, also so das Literarische vor dem Film, oder lief das schon parallel, weil Sie ja auch immer schon den Kontakt hatten zum Kino, zu den Schauspielern?
Ich habe bestimmt 10.000 oder mehr Filme gesehen. Ich sehe jeden Tag noch 1 oder 2 Filme, auch im Fernsehen, und besorge mir alles, weil das ist meine Lieblingsveranstaltung. Weniger das Theater, obwohl ich dann in Hamburg sofort zum Studententheater ging, mit Klaus Peimann, den Sie ja vielleicht kennen, am Studententheater gearbeitet habe, wo wir auch Brecht zuerst gemacht haben. Also Kino und Literatur ging nebeneinander her. Wir waren nicht groß literarisch gebildet auf diesem Banausen-Gymnasium sozusagen. Schlechte Lehrer. Damals kamen die schlechten Lehrer in die Privatschulen. Heute sind die Privatschulen gut ausgestattet, aber sie kamen aus dem Osten, sie hatten keine Papiere. Wir haben also Sachen erlebt dort. Ich weiß, ein Musiklehrer konnte nur Stücke spielen, der konnte nichts erklären. Später kam raus, das war ein Wandermusiker. Der ging so durch die Landschaft und spielte, der hatte sich als Musiklehrer eingeschlichen. Solche Leute tauchen in den 50er Jahren auf. Heute ist das, kommen eher solche in die staatlichen Schulen. Also, nein, die Privatschulen sind besser ausgestattet, sagen wir mal so. Die können ein bisschen wählen. Aber damals war es ganz umgekehrt. Also, das ist ja überstanden. Ich habe dann die ganze literarische Bildung nachgeholt an der Universität. Der ganze Umbau der Person. Ich sage manchmal, wenn ich auf diese Jahre zurückblicke, ich musste und hatte Glück in dieser Stadt, mich verändern von der Tabernakelhaus zum Menschen. Sie haben vorstellen können. Das ist ein Menschwerdungsprozess. Und das hat lange gedauert. Ich habe gute Menschen getroffen. Wir haben Studium Generale gemacht. Wir haben überall reingehört. Das war damals ganz großzügig. Man musste nichts fertig machen. Man ging in die Psychiatrie, sah tolle Fälle. Man ging in psychoanalytische Vorlesungen, Rechtsvorlesungen, Kunstgeschichte. Man war jeden Abend im Filmclub und machte noch Studententheater. Das war eine tolle Zeit.
Sie haben aber auch noch sogar den Doktor gerade erworben in Hamburg.
Da
haben Sie aber schon als freier Autor, als Journalist gearbeitet, ja. Film- und Fernsehkritiken geschrieben. Wie verlief denn dann aber trotzdem so der Sprung oder der Weg zum Film? Ja. Ich meine, rezensieren und Filme rezensieren oder Filme machen, das ist ja ein gehöriger Abstand.
Ein gewaltiger Abstand. Und das ist das, was ich sage, wenn ich auf mein Leben blicke, es musste alles so kommen. Manchmal in ganz schwierigen Situationen denkt man, jetzt ist es vorbei. Und dann ist gerade der Umweg im Leben der einen rettet und genau auf den richtigen Weg bringt. Ich will Ihnen das sagen, ich habe ein bisschen Kritiken gemacht für die Hamburger Morgenpost, war damals 450.000 Auflage. Herbert Wehner schrieb auf Seite 7, ich hatte meine Kolumne unten, das gab es im Kasten und konnte ziemlich frei übers Fernsehen schreiben. Und wollte jetzt meine Doktorarbeit abgeben, da schrieb die Universität zurück, was heute undenkbar wäre. Sie haben im Abitur eine 5 in Latein, Sie müssen jetzt nachweisen, dass Sie Latein können. Und ich dachte, um Gottes Willen, ich habe alles vergessen und höre ja, ein strenger Professor will das Latinum abnehmen, Livius, Caesar, mindestens Livius. Und ich wusste, jetzt musste ich Latein lernen. Ich musste nochmal Kurse an der Uni machen, Teil 1, Teil 2, ich wusste nichts mehr. Und das hat ungefähr 2 Jahre gedauert und dann hat man mir das große Latinum abgenommen und dann war die Doktorprüfung möglich, vorher nicht. Und dieses, also ein unglücklicher Unsinn war, weil ich hatte nach 6 Jahren, wo man das große Latinum hatte, ein Befriedigend in Latein. Es war ein Zufall, kein Zufall natürlich, ein strenger Schulrat kommt in das Internat und prüft uns alle runter. Von, weiß nicht, 26 Schülern haben nur 10 oder 11 das Abitur bestanden. Ich war so eben durchgerutscht. Und jetzt sagt dieser Lateinlehrer, der mit mir so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis hatte, Sie können schon übersetzen, Sie haben Ihren Beruf, weil wir haben uns den Spaß gemacht, gute Übersetzungen zu machen, aus Langeweile. Aber ich wohne in der Wohngemeinschaft mit einem jungen Mann, der macht eine tolle Fernsehsendung, Sympathy for the Devil, die Sozialgeschichte der Rock- und Bluesmusik, und extra hat er diesen Zungenbrecher genommen nach dem Song. Kommen Sie doch mal, wäre gut, wenn über den mal was auch geschrieben würde. Ich gehe hin in die Wohngemeinschaft, da sitzt der Herr Groß-Königstein, lange Haare, und kann so aus dem Stegreif eigentlich den Pressetext. Ich habe gesagt, haben Sie eine Schreibmaschine? Er erzählt, ich habe gleich den Artikel geschrieben, Überschrift Sympathie mit dem Teufel, weil er hatte 30.000 Briefe bekommen, weil er zum ersten Mal eine Sprache hatte in einer Moderation, die für die Jugendlichen war. Die Moderationen wurden zum Teil gesungen zur Gitarre, die ganze Erzählweise war anders. Und das hat ihm viel geholfen und er sagte, da muss ich mich ja mal revanchieren. Jetzt gehen Sie mal zu meinem Freund so und so, der macht da eine tolle Radiosendung und die soll Kritik an der Musikindustrie machen. Da habe ich gesagt, kann ich mal das Verkaufsgespräch des Dieter Thomas Heck analysieren? Dieter Thomas Heck von der Hitparade. Und mir war klar, dass das ein Verkaufsgespräch war, wie der die Waren anpries. Und dann habe ich mit den ganzen Mitteln der Germanistik, wie man Sätze analysiert, Nebensätze, Hauptsache, welche Worte man wählt, auf 90 Minuten dieses Verkaufsgespräch mit eingespielten Trailern, mit Pseudo-Interviews. Sie haben 6 Hunde, ja 5 Hunde, den goldenen Hund kriege ich auch. Die Leute haben sich gelacht. Es wurde gedruckt und da sagte dieser Redakteur, das können Sie bei uns öfter machen. damit war ich im Radio installiert, machte auch so Sendungen wie die, die vorher hier lief, zwischen Hamburg und Haiti, so Reisesendungen, weil man über Wasser bleiben musste. Und dann sagte eben Königstein, das habe ich alles gehört, Sie machen da ja Mediensendungen, woher kommen die Nachrichten? Ich hatte ein Feature über Nowotny gemacht, auch einen Bericht aus Bonn, wie der so arbeitet, was schon interessant, das machen wir jetzt alles fürs Fernsehen. Wir machen Medienkunde, wir müssen den Leuten erklären, was wir machen, wie wir es machen, was ja heute schon fast unter jedem Artikel steht, um durchsichtig zu sein. Ihr Intendant hat das heute Morgen noch mal sehr schön erklärt, dass die Glaubwürdigkeit auch entsteht, wenn wir sagen, wie wir daran gekommen sind, wie wir gearbeitet haben. Und das war damals mit 10 oder 12 Folgen, wie arbeitet die Tagesschau, wie arbeitet das dpa. Und da haben wir den ganzen Weg, habe ich in Filmen mit Königstein gemacht. Und da lernten wir uns kennen und haben gemerkt, wir passen zusammen. Das war ein ganz heller, schneller Kopf, der auch über alle Zäune ging, auch die, die gar nicht für ihn aufgestellt waren. Der machte alles anders. Der sagte, jetzt machen wir einen Spielfilm. Mir fiel das Herz in die Hose. Im dritten Programm, Spielfilme sind verboten. Ist ja gar nicht möglich. Der Herr Meixner, der das Fernsehspiel verwaltete, hat eben seine 30 Millionen. Wir hatten 500.000 für alle Sendungen im dritten Programm. Weiterbildung 1 hieß das übrigens damals noch, in dem wir arbeiteten. Aber wir machten alles, was wir wollten. Das konnten wir auch machen. Und ich kam ja ein bisschen von der Universität, wusste, was Exilliteratur war. Wir waren schnell dabei, dass es einen Roman gab, der ganz wichtig war. Keiner hatte ihn gelesen, das Beil von Wandsbek. Es gibt ja ganz wenig Romane nur. Die deutschen Dichter im Exil konnten sich nicht in das Nazireich hineindenken. Klaus Mann mit Mephisto, das ging noch. Und Alain Segers, das siebte Kreuz und eben dieses Beil von Wandsbek, was abgelehnt war von der Stadt Hamburg, Kolportage. Da wird erzählt, 4 Leute vom Reeperbahn-Prozess, eine kommunistische, die sollen mit dem Handbeil enthauptet werden. Der Henker ist krank in Magdeburg und ein reicher Reeder schlägt seinen Freund, einen Kriegsfreund, den Metzger vor, sagt dem Tätchen, mach du das mit Maske, das fällt nicht auf. Und dann hat er denen die Köpfe abgehackt, aber die Leute haben das mitgekriegt, dass er das war aus dem Viertel. Es haben sich ja immer viele Zuschauer bei den Hinrichtungen gemeldet. Die wollten sehen, wie das so ist, wenn der Kopf fällt und das Sägemehl rot wird und so weiter. Das konnte ich alles dabei kennenlernen. Und der hängt sich nachher auf, der erschießt sich, seine Frau hängt sich auf, weil genau das, was er wollte, sich retten mit dem Geld. Sein Laden ging ein bisschen runter, funktioniert nicht. Also eine Modellgeschichte für die Leute, die sich mit Hitler retten wollten, hatte Arno Zweig geschrieben. Und das verfilmen wir jetzt in einer besonderen Weise.
Heinrich Brilleur, es tut mir jetzt in der Seele weh, dass ich Ihnen wirklich ins Wort fallen muss, aber wir eilen auf die Nachrichten zu und wollen unbedingt noch ein Stück hören, das Sie exklusiv für uns ausgesucht haben. 2013 ist Horst Königstein gestorben, er ist nur 68 Jahre alt geworden. Er hätte sich sicherlich sehr gefreut, Sie jetzt hier zu hören, wie Sie über ihn und die gemeinsame Zusammenarbeit erzählen. Nach 14 Uhr werden wir das noch entfalten, aber jetzt ist noch kurz Zeit für Ihren nächsten Musikwunsch. Perry Como haben Sie sich ausgesucht. Catch a Falling Star. Sagen Sie uns noch ein kurzes Wort dazu.
In all dieser traurigen Welt, wenn man zu Hause kam, lief diese Platte. Catch a Falling Star, put it in your pocket, save it for a rainy day. Das war bei allem, was sonst in Jazz viel schöner gewesen wäre, so ein Traumlied. Und so habe ich es gemacht. Ich bin mit diesem Wochenende in der Tasche in das grauenhafte Internat zurück und habe überlebt.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night, just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a
Mit Joachim Scholl am Mikrofon, heute live am Tag der offenen Tür hier im Kölner Funkhaus. Zu Gast ist der Regisseur und Autor Heinrich Brilleur. Noch einmal herzlich willkommen. Danke. Und wir hören zu Beginn die Titelmelodie eines seiner vielen Filme vom Todesspiel. Musik Wir sind zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Heute in einem etwas anderen, öffentlicheren Rahmen. Wir senden live am Tag der offenen Tür im Kölner Funkhaus. Und unsere Fragen zur Person, die richten wir heute an Heinrich Breleur, den Regisseur und Autor. Mit einer Filmmusik aus einem ihrer Filme haben wir diese Stunde begonnen, Herr Breleur. Komponiert von Hans P. Ströer. Hier auch gespielt von seinem Filmorchester. Hans Ströer ist seit Jahren schon ihr Hauskomponist, kann man sagen. Gerade haben wir die Titelmelodie des Films Todesspiel gehört. Vor über 20 Jahren haben Sie diesen Film gedreht. Ich habe Sie beobachtet, als Sie die Musik gehört haben, haben Sie sich wieder konzentriert.
Die Bilder.
Da haben Sie Bilder. Was für Erinnerungen kommen bei dieser Musik?
Wenn diese Musik spielt, sieht man die Bilder, die bei der RAF-Affäre entstanden sind. Die RAF, Sie erinnern sich, wollten die Speerspitze einer Revolution sein, wollten das Land reif bomben. Sie hatten ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, wussten alles besser, wollten nochmal den Kommunismus an die Spitze bringen und hatten dann, als sie verurteilt waren, sie hatten in Stammheim gesessen und jetzt getrennt werden sollten. Sie hatten dort relativ günstiges Leben, ganz anders als es erzählt wurde. Ich habe das ja nachgebaut für den Film. Saßen sie oben im 7. Stock, hatten einen Dachgarten zum Spazierengehen, hatten eine Zelle mit Fahrrad fahren und Obstzelle und wollten sogar einen Pool haben auf dem Dach. Das ist Antrag gestellt worden. Und die waren nun verurteilt und sollten verteilt werden und das schöne Leben zusammen auf dem Flur und so weiter war vorbei. Sie waren keine Untersuchungsgefangenen mehr. Und jetzt haben sie ihre Gruppen- oder Bandenmitglieder aufgefordert, den Schleier zu entführen. Und die hatten Hans-Martin Schleier entführt und haben gesagt, den töten wir, wenn die nicht freigelassen werden. Das hatte einmal vorher geklappt. Da lag Schmidt mit hohem Fieber im Bett. Das passiert ihm kein zweites Mal. Das hat er mir auch so erklärt, dass er auf diese Erpressung eingeht. Denn dann kommen immer weitere Erpressungen. Und als das nichts half, dass die Regierung sie hinhielt, weil der Herold war damals ein interessanter Kriminalkommissar, der das steuerte, der hatte einen Sinn, der wusste, wie die RAF etwa tickt, haben sie dann ein Flugzeug entführt mit Urlaubern in Mallorca. Und das flog jetzt schon seit 3-4 Tagen rum, um sie mit diesen, weiß nicht, 120 Leuten, die sie töten wollten, freizupressen. Alle werden sich an diese dramatischen Wochen erinnern. Und der Film zeigt nun zu dieser Musik die drei Gefängnisse, so habe ich das erzählt. Es gab einmal das Volksgefängnis, wie sie es nannten. Da saß der Schleier auf einer billigen Matratze im Trainingsanzug und hielt Zeitungen vor sich her oder Fotos, um zu beweisen, dass es live ist und flehte um sein Leben. Und Helmut Schmidt saß im Bundeskanzleramt mit seinen Beamten, auch in einer Art Gefängnis. Es war keine Kommunikation möglich. Und das dritte Gefängnis war dann das Flugzeug und letztlich auch das Gefängnis in Stammheim, wo die Leute saßen und warteten, ob es gut ausgeht, ob sie ausgetauscht werden oder nicht. Es ist dann der GSG 9 ja gelungen, das hatten sie trainiert, Gott sei Dank, dieses Flugzeug zu befreien und die Gefangenen nach Hause zu bringen. Einer wurde getötet, die anderen, also die starben dann im Gefecht. Und diese Einsamkeit der 3-4 Gruppen, die Gefängnisse, das war so ein Leitmotiv, mit dem ich das erzählt habe. Dazu kommt diese Musik, auch mit dem Rasseln der Schlüssel, die Türen geschlossen, sie kamen nicht mehr raus. Das war eine der Geschichten. Und das Wesentliche war, man hatte das bisher nicht erzählt, man glaubte nicht, dass das noch jemand interessiert, 20 Tage, 87, 97 muss das gewesen sein, 20 Jahre nach dem Überfall. Und das war ein riesiger Erfolg, denn die Leute wollten diese Geschichte einmal in ihren Zusammenhängen sehen. Und da zeigt das, was ich wollte und was man immer mit diesen Filmen machen kann. Ich sage manchmal, ich arbeite am deutschen Narrativ. Ich erzähle Geschichten, wie ich sie recherchiert habe. Ich drehe die Recherche gleich mit, sodass jeder sehen kann, woher das kommt und bringe dann die Szenen. Und man sah, dass es gar nicht stimmte, dass diese Lüge, die verbreitet wurde von der RAF, dass Schmidt Mörder geschickt hat, was überall geglaubt wurde, auf der Welt übrigens auch. So dass Faschismus-Idee, dass diese Regierung faschistisch ist und dass man deshalb zu den Waffen greifen kann, so war das damals. Und die hatten eine Menge Sympathisanten, dass das gar nicht möglich war. Ich hatte mit den Wächtern, mit dem Vollzugsbeamten gesprochen. Wir hatten das Gefängnis uns angesehen, genau nachgebaut. Und man sah, es war ganz leicht möglich, sich zu töten. Sie konnten, hatten Kabel, sie hatten Scheren, sie hatten Waffen reingeschmuggelt. Das ging ganz einfach so. Die wurden auf dem Hinweg zum Prozess, weil sie manchmal ein Messer oder was dabei hatten, untersucht. Auf dem Rückweg vom Prozess nicht mehr. Und die Anwälte hatten jetzt Aktenordner hingestellt und die waren ausgehöhlt, da war so eine Waffe drin. Und der Bader tauschte die und ging mit der Waffe und dem Aktenordner zurück. Und so waren die ganz einfach. Und wenn man das alles gezeigt hatte, auch wie die sich selber getötet haben, ich habe sehr viel Ärger dafür gekriegt, weil ich das gezeigt habe, wie leicht das möglich war, wie der Bader sich in den Kopf schießt, wie die Enslin die Schnur von ihrem Plattenspieler, das hatten die ja alles, Fernseher, Plattenspieler, abschneidet und sich aufhängt. Und der Raspe sich in den Kopf schießt und noch lange zappelt, bis er tot ist. Danach war das Narrativ geändert. Am nächsten Morgen hat niemand mehr geglaubt, dass Helmut Schmidt diese Menschen hat töten und morden lassen, dass dieser Staat ein verbrecherischer Staat ist. Und man hat wirklich gewusst, dass der Bader nicht alle Tassen im Schrank hat, sowas zu behaupten und wie er das gemacht hat. Dass die Erzählung über die RAF hatte sich verdreht. Zugunsten der Demokratie, zugunsten auch des Öffentlich-Rechtlichen, dass solche Geschichte den Mut hatte, das zu erzählen. Denn weiß Gott, es ist mir nicht viel passiert, außer dass ich in der Taz in einem Artikel ziemlich fertig gemacht wurde. Aber selbst die Taz hat sich geteilt in zwei Teile. Miriam Lau, die hat geschrieben, Abschied von gestern, wir müssen uns diesen Leichen stellen. Wir müssen uns fragen, warum haben wir uns so hart gemacht, dass wir diese Opfer nicht betrauert haben. Und da ist ein Bruch durch die Taz gegangen. Und es war richtig, das zu machen.
Was dieses Narrativ aber so eindrucksvoll machte und vielleicht auch so erfolgreich, der Film von 1997, Todesspiel, wurde mit Preisen überhäuft. Man kann so sagen, es gehört schon zu den Klassikern ihres Werkes. Aber hier kann man eben auch wirklich wunderbar die filmische Methode studieren, Herr Brilleux. Also das Dokudrama, die Verbindung von Dokumentarfilm und Fiktion. Von heute aus gesehen wirkt das wie selbstverständlich. Sie haben dieses Genre aber wirklich entwickelt, begründet. Erzählen Sie uns mal vom Weg dahin. Vorhin haben Sie schon von Horst Königstein, Ihrem lebenslangen Begleiter als Redakteur, Inspirator und auch Co-Autor gesprochen. Wie haben Sie das überhaupt entfaltet, überhaupt ins Werk setzen können, auch bei den Anstalten zu sagen, ich drehe einen Film, ich dokumentiere, aber gleichzeitig wird gespielt?
Also ich habe ja vorhin angefangen, darüber zu sprechen. Aus dem dritten Programm war es eigentlich nicht möglich. Die Idee war, wir nehmen diese Geschichte von Arnold Zweig,
und der Ball von Wandsbek.
Das Ball von Wandsbek, ich habe es hier vorhin erklärt, ein Henker köpft vier Kommunisten oder fünf und bringt sich nachher um, weil rauskommt, dass das Hackeball, mit dem er die Koteletts für einen Samstag macht, das Bluthackeball ist. Und wir gehen damit durch die Stadt und gucken, ob das stimmen kann. Denn alle sagten, das ist eine Geschichte, die ist erfunden. Und siehe da, es hat sich so zugetragen in Hamburg. Und all die Interviews habe ich gleich mitgedreht. Mit Leuten, die diese Schlachterei kannten. Wir sind auf den Dachboden des Museums für Geschichte gegangen und dort stand noch die Guillotine, mit dem im Dritten Reich viel geköpft wurde. Und wir fanden dort ein Hinrichtungsbuch. Und hier sieht man, dass ich natürlich schon ein Team hatte, der Klaus Brix mit der Kamera auf dem dunklen Dachboden. Wir waren trainiert, ohne zusätzliches Licht zu drehen, weil wir so nah und authentisch sein wollten. Nie wurde was vorher abgesprochen. Gleich, wenn die Menschen anfangen zu erzählen, drückte der drauf, manchmal hat er sie auf dem Schoß. Und hier geht er sogar an das Buch nah ran und dann siehst du 6.10 Uhr und mit der Hand ganz klein ein Beil gezeichnet. Die hatten sogar das Beil, die Art der Hinrichtung. Das hatte sich Göring gewünscht, um Schrecken zu verbreiten. Gleich 1933, 34 und Plakate auch darüber zu machen. Hingerichtet mit dem Handbeil. Man sollte sehen, was das Dritte Reich macht, wenn es mit einem Ruck losfährt und sie alle übertölpelt. Das war ja von Anfang an eine Überrumpelungsaktion. Jeden Tag, das konnte sich ein normaler, gesitteter Politiker gar nicht vorstellen, was die veranstalteten. So eine Räuberbande war über Deutschland hergefallen. Und dann hatten wir also als grobe Idee, wir erzählen die Geschichte des Täters, des Henkers mit Spielfilmmitteln und eines der Opfer recherchiere ich. Und das ist meine Dreharbeit und das war Bruno Tesch, 18 Jahre. Ich fand bei der DKP im Keller, die wussten das gar nicht, das Tagebuch von Bruno Tesch aus dem Gefängnis, wie er so ganz naiv als junger Deutsch-Italiener schreibt, die Frau hat eine Binde vor den Augen, die Gerechtigkeit, ich sitze hier, man sieht nicht, dass ich unschuldig bin, ich muss sterben. Also ein 17-Jähriger. Seine Freundin lebte noch, wie sie das erzählt, rührend. Und dann haben wir jetzt diese Szenen gedreht, wie der Henker das tut und wie sie darüber erzählen und wussten nicht, wie man das zusammenbringt. Wir hatten einfach drauf losgedreht. Wir hatten uns durchgesetzt mit Hilfe des WDR. Der NDR-Chef vom Fernsehspiel hat das verboten. Es wurde dann kurzfristig abgesetzt, weil nur unter seiner Kontrolle. Er hat natürlich Angst, dass wir an seine Millionen rangehen, die er als Ausstattung hat. Hat er recht gehabt, wollten wir auch. Aber wir haben es dann anders hingekriegt. Dann bin ich zum WDR gefahren und habe einen wunderbaren Literaturredakteur gekriegt und der hat die Redaktion übernommen, denn es hieß, kein Redakteur macht das, ihr habt keine Redakteure dafür, ihr dürft es nicht machen. Und dann gab es einen jüdischen Produktionschef, das sind die, die das Geld haben, und der war der Schutzengel im Hintergrund, weil immer wir, Arnold Zweig war auch Jude, die Geschichte, Stefan Zweig natürlich ebenfalls, und er hat uns dann immer mit kleinen Hilfsmitteln unterstützt, dass der Film auch nicht fertig wird. Und jetzt im Schneideraum, mein Freund Kostjunstein schneidet seine, er war der Chef fürs Spielen. Er kam auch mehr so vom Film und hat das aber auch nie gemacht. Wir sind learning by doing und ich habe die Dokus geschnitten und dann habe ich mir das mal zeigen lassen und gedacht, können wir schon mal was zusammenführen. Wir hatten gedacht, so lange Blöcke Spiel, Doku, man muss das auch mal zusammenführen. Und da kam die Szene, wo der Henker in Maske ausholt mit dem Beil da unten und das, den Kopf abhaut. Natürlich würde man das heute glänzend drehen können, wenn man ausgestattet ist mit Morphing und so weiter. Wir hatten nichts. Der holt auf, Schnitt, wir hatten nichts. Weder den Kopf noch Blut, nur den Henker, sein Gesicht und ein schönes Beil aus Pappe. Ja, damit kann man nicht viel anstellen. Aber ich hatte gesehen, im Schneiderraum habe ich den Moment gehabt, wo sie weint, weil es so lebendig war, als sie mir davon erzählte, dass ihr 17-Jähriger geköpft wurde in Hamburg vor, weiß nicht, 40, 50 Jahren. Und andere auch. Und dann habe ich, nachdem er ausgeholt hatte, sofort ihre Tränen rangeschnitten und sie nur weinen lassen. Und dann, wer ist schuld und so weiter. Ja, der und der, der falsch ausgesagt hatte. Und dann wieder zurück zum, mit einer Musik zu dem Gefängnisdirektor, der unten steht und zittert, was da oben passiert ist, die Hinrichtung, und Rumbas spielt oder ich weiß was. Und so plötzlich sahen wir, wenn man sehr gezielt diese zwei verschiedenen Bereiche, die Dokumentation, die auch authentisch ist, weil sie mitgedreht ist, und die Spielszene zusammenführt, dann gibt es bei dem Zusammenprall etwas Drittes Neues, was alleine das Spiel und die Dokumentation nicht hat. Beim Brecht, wenn Sie das wieder gesehen haben, da kriegt der Brecht einen Tobsuchtsanfall, weil nach dem 17. Juni seine Schauspielerin, die Schweizerin, sagt, ich bleibe nicht mehr bei Ihnen. Mein Vater hat gesagt, wer beim 17. Juni für diese diktatorische Partei ist, der, und der kriegt dann Tobsucht an, brüllt sie zusammen. Und dieses habe ich auch so schneiden können, weil ich hatte ihre Briefe gelesen, die im Keller lagen und wusste. Und damit konnte ich das auch zusammenführen. Und damit ist etwas entstanden, was wir dann immer weiter perfektioniert haben, zumindest ich immer weiter in meinen Filmen perfektioniert habe, dass der Film auf zwei Ebenen erzählt wird. Das, was Authentisches reinkommt, ist auch authentifiziert. Das ist so gewesen, aber immer so erinnert sie das. Nicht so war das hundertprozentig. Diese Möglichkeit ist immer da. Man sieht aber die Person, die dabei war, und kann abschätzen, glaube ich der oder nicht. Und damit sind eine Menge Filme möglich gewesen, weil nach der Recherche bei den anderen Geschichten wie Todesspiel, da gab es ja kein Drehbuch, kein Roman, da haben wir nach der Recherche die Szenen gebaut. Dieses ist oft verfilmt worden übrigens, das Todesspiel, also in anderen Filmen, und ich habe oft meine Interviews wiedergefunden. Ich habe damals etwa 50 Menschen interviewt, die im Flugzeug saßen, draußen war Wischnewski, Helmut Schmidt, was auch eines der ersten Interviews war, wo Helmut Schmidt ganz anders auftrat, als ich ihn zum Beispiel fragte, wie war das, wenn Sie da standen und Herr Schleyer sprach im Fernsehen und bettelte um sein Leben und Sie wussten, dass Sie ihn nicht austauschen werden, dass er schon tot ist. Da saß zum ersten Mal Helmut Schmidt da, vor der Kamera, die lief, und sagte kein Wort, weil er wusste nicht genau, was er sagen wollte. Er atmete dann ganz schwer und wir haben das so stehen lassen. Und dann fing er sich an und sagte das, wie schwer das war und dass er die Hoffnung hatte. Aber so zu sehen, dass er darunter gelitten hat, was dann auch der Ende des Films war, wo dann der Schuss in den Kopf von Schleyer fällt und wir sofort die Witwe in Schwarz zeigen und sie sagt, und das, er gibt ihr dann die Hand. Schmidt saß neben ihr bei der Beerdigung und gibt ihr die Hand und sie wusste, dass er es war. Er hätte es auch anders machen können. Und sie sagt, dass sie verstanden hat, dass er darunter gelitten hat und dass sie ihm das verzeiht.
Sie haben diese Methode dann immer weiter verfeinert mit preisgekrönten Filmen über Willy Brandt, über Herbert Wehner, Albert Speer, bis hin dann zu den großen Schriftstellergestalten. Aber gerade haben Sie in einem Nebensatz gesagt, es gab ja kein Drehbuch. Das habe ich mich immer gefragt, wenn ich diese Filme angeschaut habe. Wie entstehen sie eigentlich am, ja, erstmal im Kopf, am Schreibtisch? Also es muss ja doch ein Drehbuch geben, ja, mit Szenen, mit Dialogen, und gleichzeitig hat man das dokumentarische Material. Wie gehen Sie da vor? Wissen Sie das vorher schon bei Interviews fallen in Spielszenen ein? Wie müssen wir uns
das vorstellen? Es ist so, dass es der Film in mehreren Etappen passiert. Es sind immer Filme, die ich sehr eng mit dem WDR zusammen gemacht habe, wo die Redaktion dicht dabei war. Jetzt erst später bin ich rausgegangen zur Bavaria. Es gab mal den Tag, das wird Sie vielleicht interessieren, dass der WDR diese Spiele, die ersten Filme Wehner, alle noch selbst gemacht hat. Wir hatten 20 Kameraleute, Garderobieren. Wir konnten Spielfilme selber machen, wir brauchten keine Produzenten, die gehörten uns da auch. Und dann kam die Politik, dass die Produkte alle rausgegeben werden und ich wurde zum Herstellungsleiter gebracht und er sagte an dem Tag zu mir, hör, Sie backen Torten, wir machen Brötchen, das geht nicht mehr zusammen. Wir backen Brötchen und Sie backen Torten. Gehen Sie zu einer Filmfirma und dann bin ich zur Bavaria gegangen. Ich kann auch andere nehmen, was einen kleinen Vorteil hatte, weil man da das Honorar aushandeln konnte. Beim WDR war es fest. Ich habe es nicht bereut sozusagen. Aber natürlich, das war so, dass wir das hier mit denen eng besprochen haben. Also verschiedene Schichten, man recherchiert die Geschichte. Dann dreht man, wenn man die Menschen besucht, die Geschichte mit. Und aus diesen Abschriften entstehen erste Szenen, die sie erzählt haben. Die schreibt man auch hin, dreht sie. Und im Schneideraum entsteht der Film ein drittes Mal. Das ist die Stunde der Wahrheit. Da sieht man, was zusammenpasst. Welche Gesichter man braucht. Wir drehen oft Jokers, wo Leute nur nachdenklich sind, eine Zigarette rauchen, um sie reinzuziehen oder alte Spielfilmteile. Denn in diese Montage, wenn sie gut ist, passt eine Wochenschau, passt ein Zeichentrickfilm, ein Stück Interview. Wir sind dahinter gekommen, dass die Menschen, seitdem es diese Taste gibt, wo man draufdrückt und das nächste Programm kommt, ganz schnell trainiert hat, sich in Sekunden in neuen Genres zurechtzufinden. Am Anfang hat der WDR gefragt, Sie haben das vorhin gesagt, das geht doch gar nicht. Als ich mit dem Beil von Wandsbek ankam, hat der WDR das nicht mitgemacht am Anfang. Weil die sagten hier, das geht nicht, Dokumentation und Spiel. Und wir haben ihnen gezeigt, wie gut das geht und wie es noch dichter wird. Und sozusagen, meine Rede war immer, Spielfilm, also die Dokumentation ist im Grunde Volt, die Aufregung. Das Spiel ist die Aufregung, die Dokumentation ist im Grunde Ampere, die Stunde der Wahrheit. Und zusammen Volt und Ampere gibt Starkstrom. Und das ist nämlich nochmal was ganz anderes als der normale Film. Die bleiben auch solche Filme. Mir sind oft die Themen dann nachgearbeitet worden, aber sie hatten nie diese Durchschlagskraft. Und die Manns kann sowieso keiner nachmachen, weil sie jetzt alle tot sind. Und ich habe sie ja noch befragen können. Und dieser Schneideraum, da passiert es dann, dass man es im Moment bringt und da liefert Hansi dann auch Musiken an, sodass man schon mal sehen kann, wie erzählt sich das weiter, wenn man mal nichts sagt an der Stelle. Helmut Schmidt nur schweigen lässt, 30 Sekunden. Er hat danach nie wieder im Fernsehen 30 Sekunden geschwiegen.
Ich meine, als Laie sitzt man einfach im Kino oder vor dem Fernseher und ja eigentlich erst beim Abspannen, also bei dieser schier endlosen Abfolge von Hunderten von Namen und Funktionen, bekommt man eine Ahnung eigentlich von dem Aufwand, dieser Riesenlogistik auch, die für solch einen Film notwendig ist. Und mein, Sie als Autor und Regisseur sind ja gewissermaßen so Kopf und Herz dieses Organismus oder das zentrale Steuerelement von dieser Maschine. Wie geht man eigentlich mit dieser Belastung um? Da muss man ja hochorganisiert sein und gleichzeitig muss man noch eine künstlerische Idee verfolgen.
Ja. Man hat das Erzähltalent von der Mutter geerbt. Das ist nicht anders wie bei Thomas Mann. Und das Management-Talent hat man vom Vater geerbt, der Kaufmann war. Das ist wie das Kontor des Vaters. Thomas Mann hat immer im Kontor des Vaters gesessen, sein Leben lang, und hat dort seine Pflicht ab von 10 bis 11 Uhr die eine Seite geschrieben. Unser täglich Blatt gibt uns heute. Und ich muss eben als Regisseur auch im Studio, wir haben auf 100 Leute am Set, hat sich unglaublich aufgeblasen, muss ich in kurzer Zeit, denn das Drehen ist so teuer geworden. Manchmal kostet ein Drehtag 100.000 Euro. Und Sie müssen 3 bis 4 Minuten mindestens schaffen. Das heißt, Sie müssen die Leute zur richtigen Zeit eingekleidet haben. Sie müssen richtig eingekleidet haben. Wir drehen durcheinander. Wir drehen morgens eine Spielszene, die 5 Jahre vorher spielt, dann eine, die das Ende ist. Also habe ich alle Masken vorher abgenommen. Die Polaroids hängen bei der Maskenbildnerin und da steht drauf, heute in der Maske. Und das muss stimmen. Wenn der jetzt falsch kommt, die Iris Berben ist um 5 Uhr im Hotel geweckt worden, ist um 6 Uhr am Drehort, kriegt den ersten Kaffee, braucht 1,5 Stunden für ihre Maske. Wenn die falsch ist, sind Riesengelder weg. Das heißt, ich flitze dauernd rum oder meine Assistentin und gucke, machen die das richtig? Ist das Bühnenbild richtig? Und plötzlich haben wir was im Kontor von Budenbuchs gedreht. Da kommt einer, sagt, weißt du, dieses Schiff da hinten, der Sechsmaster, die hat es gar nicht gegeben um 1830. Und dann sagt, hat einer einen Viermaster. Dann geht das los, dass Leute loslaufen und
besorgt ein Bild mit Viermaster suchen.
Ja, weil das gab es nicht. Und da passiert dauernd etwas. Plötzlich sagt der Hauptdarsteller, du willst groß haben, wie ich mit der Federkiel schreibe. Ich kann überhaupt nicht mit dem Federkiel schreiben. Oder ich kann keine altdeutsche Schrift. Ich habe ihm aber lange gesagt, das musst du trainieren. Oder der kann kein Walzer in dem Moment. Ich habe die wochenlang vorher Walzerkurse machen lassen. Da passieren dauernd Sachen, wo sie immer am Ball sein müssen. Das ist ein Job, der beginnt auch morgens um 5, 6 und am Abend trinken sie um 11, 12 mit dem Kameramann das letzte Bier, um dann todmüde hinzufahren. Und das machen sie 3, 4 Monate. Am besten in der Nähe eines Studios oder einer Stadt wie Prag, wo wir den Brecht gedreht haben, weil in Deutschland ist das Drehen sehr teuer geworden, auch in Köln, wo ich viel gedreht habe. Allein der Mindestlohn hat das sofort in die Höhe gejagt. Und in Prag kriegen sie ein Auto mit Fahrer für 100 Euro und in Deutschland müssen sie den Fahrer bezahlen, 100 Euro fürs Auto, Benzin. Also wenn sie dann 7, 8 Fahrer haben, um die Schauspieler zum Flughafen zu bringen, nach München und so weiter, dann sind das schon Summen und die Hotels und so. Also man muss auch ein Manager sein, wie überhaupt jeder, der schreibt und sich behaupten will in dieser Welt, muss er ein erwachsener Mensch sein, aber in sich das Kind nicht abgetötet haben, das spielen will und erzählen will, sonst geht er vor die Hunde. Du brauchst beide Personen in dir. Du musst dich selbst verteidigen, aber auch wenn es ernst wird, musst du die Naivität in einem Gespräch von einem Kind besitzen, wenn du die Leute fragst, sie müssen dir glauben, dass du das wirklich wissen willst.
Mit dem historisch nicht passenden Sechsmaster sind wir jetzt schon langsam in die Nähe ihrer literarischen Leidenschaften geglitten, Heinrich Brilleur. Wir stimmen uns jetzt musikalisch mal auf diesen Part ein mit wieder einer Musik von Hans Ströhr. Die Ouvertüre nämlich zu den Manns, diesem Jahrhundertroman, den Sie über die Familie von Thomas Mann gedreht haben. Auch ein spektakulärer Erfolg. Was haben Sie damals gedacht, als Sie das erste Mal diese Musik gehört haben?
Ja, Hansi liefert das ein. Es war wirklich eine Musik, die ich brauchte, um die Geschichte zu erzählen, von woher die Familie kommt. Diese Mischung des Südlichen, die indianisches Blut hat, die Mutter von Thomas Mann und dem Kaufmann, der das Moment des Rechnens des Nordens hat, wie die zusammenkommen. Und ich habe das über Fotos, die gerade gemacht werden, über die Stadt angefangen zu erzählen. Und es führt uns, wir haben für den Manns die Musik, ne? Über die sprechen wir, führt uns in die Geschichte ein und ich gehe dann mit Elisabeth unter diesen Bildern der letzten lebenden Tochter, die ich noch treffen konnte, aus Kanada hergeholt, in die alte verfallene Villa. Thomas Mann musste sie zurücklassen 1933, die scheußlich wieder aufgebaut war. Und sie zeigt mir in den Zimmern, da hat mein Vater gesessen. Und ich schneide schon unter der Musik die Bilder ein, wie Thomas Mann auch wirklich da sitzt. Und dann guckt sie wieder auf den ganzen Schrott, der da rumliegt. Und da hat der gesessen und dann beginnt das Spiel.
Musik aus dem Film Die Manns, der Jahrhundertroman von Heinrich Brilleur. Ja, Sie haben schon erzählt von Elisabeth Mann-Borchese, die Sie als Zeitzeugin hatten. Was war das für ein Projekt, für ein Roman? So haben Sie den Film ja auch wirklich genannt, ein Jahrhundertroman. Wenn man sich die Geschichte dieser Familie anschaut, ist es ja wirklich ein Roman auf eine Weise. Was hat Sie daran gereizt? Wie haben Sie dieses Projekt begonnen?
Es ist eine einzigartige deutsche Familie, die für uns auch im Ausland sehr viel bedeutet. Wir haben, wenn wir irgendein Tuten...
Jetzt haben wir ein technisches Problem vielleicht, aber ich hoffe nicht an den Radios. Erzählen Sie einfach weiter.
Also eine einmalige. Man wird Bücher über uns schreiben. Über jeden von uns hat Klaus Mann mal geschrieben, nicht nur über Einzelne. Und so ist es. Es beginnt schon mit den beiden Brüdern, den hochbegabten Brüdern Heinrich und Thomas Mann, die so verschiedene Wege gegangen sind. Heinrich Mann, der sehr früh die Republik entdeckte, der den Realismus entdeckte, als Thomas Mann die Geschichte der Familien schrieb, Buddenbrooks den deutschen Roman über die deutsche Familie, den wohl jeder gelesen hat, der sozusagen mit Thomas Mann was zu tun haben wollte. Und dann der besondere Weg von Heinrich Mann, dessen Verfilmungen immer besser waren als die Romane, wie Der blaue Engel mit Marlene Dietrich. Und bei Thomas Mann sind die Verfilmungen immer schlechter als die Bücher. Das war ganz seltsam, dass er da sich mehr Zeit nahm, nicht so schnell geschrieben hat. Und dann diese glückliche Heirat, als Thomas Mann nicht wusste, ob er aus der Bohème herauskommt, ob ihm nochmal sowas gelingt wie Buddenbrooks Der Hinker in München. Der Vater war tot mit einer kleinen Rente, sehr ärmlich nach München gezogen, Bohème. Man schlief bis mittags um 12. Und er suchte einen Ausweg. Er wollte eigentlich auch berühmt werden, ein Nationaldichter. Aber er kam nicht in die Gesellschaft herein. Er war abgestürzt aus der hohen bürgerlichen Welt aus Lübeck, wo der Vater Senator war, quasi Bürgermeister. Und da sah er im Theater während einer Aufführung der Zauberflöte ein wunderschönes Mädchen, aber von Brüdern umgeben, klein, fast ein bisschen männlich, androgyn, mit schwarzen Teeraugen, schwarzen Haaren. Er war hin und weg. Er merkte dann sehr schnell, dass dieses Mädchen, das ihn so angesprochen hat, das reichste, schönste, hübsche Mädchen von München ist. Warum sollte dieser Mann, den die Familie später so wegen seiner Umständlichkeit und Menschenscheu den leberleidenden Rittmeister nannte, wieso sollte er eine Chance haben bei dieser Frau, die ganz München haben wollte? Der Vater war mehrfacher Millionär, ein jüdischer Professor für Mathematik, also ein unmöglicher Weg dahin. Aber er eröffnet jetzt im Jahr 1904, also strategisch, einen Krieg. Und mit dem, was er kann, mit den Briefen und mit seiner Überredung oder Überzeugung gewinnt er. Es ist seine eigene Geschichte, gewinnt er sie. Mhm. Und dann hat er ein Haus, der Millionärsvater baut ihm alles auf. Und jetzt kann er arbeiten und entwickelt dann sein ganzes Werk. Und bekommt Kinder, 6 Kinder, hochdramatische Kinder. Und diese Familie hat wirklich das deutsche Schicksal miterlebt, durchgelebt und in ihren Stücken. Und jeder hat über sich und über die deutsche Geschichte geschrieben. Keine Familie hat so viel in Briefen, in Tagebüchern, in Romanen, Novellen über sich gesprochen wie diese Familie. Klaus Mann, Erika Mann, Gulo Mann, der sich erst zurückgehalten hat und dann als Historiker, als der Vater tot war, auch sich wagte hervorzutreten. Also eine wunderbare Familie, in der Deutschland gespiegelt ist. Thomas Mann musste Deutschland verlassen und hat im Ausland dann wie Josef am Hofe des Pharao gesessen. Bei Roosevelt im Weißen Haus hat er gewohnt und hat das, was auch alles gelebt. Er glaubte an seinen eigenen Mythos, dass er die Bestimmung hat, das Kind des Glücks zu sein.
Ein Glücksfall war natürlich der Kontakt mit Elisabeth Mann-Borchese, der jüngst noch lebenden Tochter, als großartige Zeugin natürlich. Ja. Die Geschichte sozusagen aus erster Hand. Wie war das für Sie, mit ihr so an die realen Orte dieser über Jahrzehnte reichenden Geschichte zu reisen, durch halb Europa und Amerika?
Es gab 2 Reisen. Eine Reise war ganz früher für meinen Film Treffpunkt im Unendlichen. Das hatte ich 10 Jahre vorher über Klaus Mann veranstaltet, nur eine Dokumentation. Da hatte ich die noch lebenden Golo und so weiter interviewt, der schon jetzt nicht mehr lebte. Sie war das letzte Kind. Und wir sind einmal die ganze Lebensreise der Familie nachgefahren mit der Kamera. Côte d'Azur, die Schweiz, Amerika, Princeton, Los Angeles und so weiter. Und mehr merkte ich, irgendwann sagte sie sehr schnell, wollen wir nicht du zueinander sein? Und ich merkte, ich wurde adoptiert in diese Familie. Ich war einer von den Manns. Ich durfte alles fragen. Sie war gar nicht scheu. Aber es war auch eine Melancholie darin. Es war die Abschiedsreise. Sie war schon sehr alt und sie hat noch einmal alle Orte gesehen, in denen sie gelebt hatte. Und sie hat sich von ihnen verabschiedet. Ich sah das manchmal, wenn sie Les Roches du Fleur an der Küste stand, wo die blühende Küste war. Lass mich noch einmal baden gehen. Da ging diese Frau in das eiskalte Wasser rein und hat sich vom Mittelmeer verabschiedet und von dieser wunderbaren Küste mit den Hotelzimmern. Wir haben ja alle Türen aufgemacht und sind durchgegangen. Es war der Abschied auch von ihrem Leben. Und es war eine gute Freundschaft. Ich habe sie dann noch 1-2 Mal besucht in den Bergen, wenn sie schief fuhr. Sie war Ja, jemand, der unerbittlich noch im hohen Alter mit den Skiern fuhr und Auto fuhr. Wenn man mit ihr in St. Moritz Auto fuhr, die riss das Auto in den Kurven, das drehte sich, die kannte da gar nichts. Man musste da sehr handfest sein bei dem, was sie so verlangte. Ist ja dann gestorben. Es war also ein Glücksfall. Und es hat einen sehr hochnäsigen Kritiker gegeben, der in seinem Tagebuch geschrieben hat, diese Frau, dieses dumme Mädchen, dass das im Film reden kann. Er ist dann dafür sehr zurechtgewiesen worden. Aber da hatte er, Sie kennen ihn vielleicht alle, schon das Ticket Zürich genommen, einfach.
Sie sprechen auch, ich glaube, F.J. Radatz an, der Kritiker.
So was Dummes, ja, ja.
Es waren nur 4 Jahre seit dem Todesspiel, bis die Manns dann fertig waren. Eigentlich blitzschnell, wenn man sich diesen opulenten Dreiteiler vor Augen führt. Lassen Sie uns mal kurz an die Schauspieler denken, Herr Brilleur. Also mir persönlich geht es so, dass ich, wenn der Name Thomas Mann oder Katja Mann fällt, inzwischen sofort an Armin Müller-Stahl oder Monika Bleibtreu denke. Ich habe gar nicht mehr die historischen Figuren vor Augen, die beide so genial verkörpert haben. Wie war das für Sie, mit diesen Künstlern zu arbeiten?
Obwohl sie im Film manchmal kombiniert werden mit dem echten Thomas Mann und dann springt was über und wir sehen gewisse Haltungen. Es war natürlich wie immer mit großartigen Schauspielern wie Müller-Stahl, der aus Amerika kam. Es war ein Aufstand, den herzuholen, weil der amerikanische Agent, müssen Sie sich vorstellen, der sprach über Millionen Dollars und so weiter. Sowas hatte der WDR noch nie gehört. Und ich musste dauernd mit dem verhandeln. WDR, tell me what is that und so. Ich musste ihm deutsches Fernsehen erklären. Da gähnte der schon, dass das kein Kinofilm war. Und ich musste dann Müller-Stahl selber überzeugen, dass er sozusagen zu den WDR-Kosten, die nicht gering waren, da sind einige bleich geworden.
Er war ja schon längst ein Weltstar.
Der bekam 2, 3, 4 Millionen locker für Nebenrollen und so weiter. Dass er dann doch herkam, ich habe ihm gesagt, kommen Sie mit diesem Roman zurück, mit dieser Figur. Und es hat sich so ausgezahlt. Er ist so zufrieden. Es ist auch die Rolle, in der er noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wir sind seit der Zeit eng befreundet und es war einfach wunderbar, mit ihm zu arbeiten. Ganz am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil er wusste nicht, wer ich war und wie ich als Regisseur war. Ich nicht so ausgewiesen in Amerika, kannte mich ja noch keiner. Wir haben ja mit diesem Film erst den höchsten amerikanischen Preis gewonnen, den Emmy mit den Manns. Ich weiß noch, die erste Szene war eine Szene, da klappte er den Koffer auf, da waren seine Tagebücher drin. Golo sollte die Tagebücher, in denen er die Bekenntnisse hatte, die frühen Tagebücher, hat sie dann verbrannt, auch über seine homoerotischen Sensationen, schicken. Und der Fahrer hatte sie dann zur Bahn gebracht und der Zoll hatte sie festgehalten. Und der Heydrich, der Chef da in München war, wollte die eigentlich lesen. Und wenn der die gelesen hätte, Thomas Mann ist bleich geworden. Er saß in Davos und hatte Angst und Schrecken, dass diese Bekenntnisse veröffentlicht werden und er tot sei, also danach erledigt war. Und dann kamen sie durch einen Zufall, weil die Zollbeamten, die sie kontrollieren sollten, dachten, das wären Romane. Die konnten die Schrift nicht und haben gesagt, Romane schicken wir weiter. Keine Konspiration. Und jetzt macht er den Koffer aus, guckt rein. Blättert, es ist da, 1918, seine Liebe zu Paul Ehrenberg, wo er wahrscheinlich deftig geschrieben hatte, so Reflexe kennen wir ja noch davon, und atmet das durch. Also er macht den Koffer auf, Gernot Roll, mein Kameramann, hatte mit mir ausgemacht, der Koffer geht aus, wir sehen nur seine Augen, wir stehen hinter dem Koffer, so ein kleiner Koffer. Und Thomas und Müller-Stahl legt so richtig los. Boah, ist noch da. Ich sagte, um Gottes Willen, das ist ja Expressionismus. Ganz kleine Reaktion, wie kann ich ihm das sagen? Denn ich hatte einmal später das mal gesagt und er sagte einfach, nee, das war schon hier. Besser kann ich nicht spielen. Es ist ein tödliches Argument für einen Regisseur, wenn ein Weltstar zu ihm sagt, besser kann ich nicht spielen. Und ich hatte schon so eine Ahnung, hatte dem Kameramann gesagt, wenn es mal schief geht, musst du mir helfen. Und da trat Gernot Roll auf, sagte, Herr Armin, wissen Sie, ich habe mich verschwenkt. Das wollte der Heydrich nicht sagen. Wir müssen es sowieso nochmal machen. Und dann habe ich ihm gesagt, also er hat sich verschwenkt, er hat das Bild nicht richtig gekriegt, er hat es auf sich genommen.
Da kann selbst der Weltstar nicht
gehen. Da kann er nichts sagen, verschwenkt ist verschwenkt, so will er nicht aussehen. Ja gut. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie es jetzt nochmal machen, ja, ein bisschen weniger, einfach alles ein bisschen weniger. Und das war auch so, denn wenn er nur da war, wenn Sie fragen, wie es war, wenn er nur in einer der ersten Szenen, die Kinder machen einen Karneval, er kommt als Zauberer, so nannte man ihn ja, verkleidet raus. Das Kostüm hat er gerne gehabt bei Kostümfesten, darum hieß er der Zauberer, auch natürlich, weil er als Schriftsteller ein Zauberer war. Und er betritt den Raum und die Kamera geht mit ihm. Wir sehen, er muss gar nichts machen. Er war nur anwesend. Ein solcher Schauspieler hat eine solche Aura, dass sie gleich glauben, dass er Thomas Mann ist, weil er selber ein Künstler ist. Ich habe immer gesagt, Armin, die Leute glauben dir, dass du die Buddenbrooks geschrieben hast. Und das ist wichtig für die Sache. Und das war es auch. Er konnte nachher mit er war ja ein Multitalent. Er konnte Geige spielen, Schauspieler. Er konnte malen und zeichnen. Er hat dann von den Szenen Zeichnungen gemacht, als Buch herausgegeben. Das hat er dann immer wieder gemacht. Also es war einfach großartig.
Wir haben es schön gesagt, Herr Brüller. Ich glaube, Armin Müllerstahl wird als Thomas Mann wirklich im Gedächtnis bleiben. Sie haben aber nicht nur Thomas Mann-Leser an ein Fest bereitet. Der Film, kann man wohl zu Recht sagen, hat Fernsehgeschichte geschrieben. Heute gibt es ja keine Straßenfeger mehr, aber für moderne Verhältnisse war dieser Film doch einer. Millionen haben sich das angeschaut, von den Auszeichnungen ganz abgesehen. 8 Grimme-Preise, Goldene Kamera, Bambi und. Und ähnlich große Resonanz fand dann 2008 Ihre Verfilmung von den Buddenbrooks, Sie haben es ja schon angesprochen, eigentlich ein Brilleur-Ausreißer, mal reine Literatur.
Ne? Ich sage noch etwas zu dem Erfolg von Thomas Mann. Ranitzky hat geschrieben, er war sehr begeistert. Er ist ja der Thomas Mann-Leser, ein nationales Ereignis. Das hat viele Skeptiker im WDR schon mal freundlich gestimmt, wenn der das sagt, der Papst. Und dann hat er der Film und die Buddenbrooks gehören dazu eine Folge gehabt, dass der Verlag mich anrief. Wir leben ja immer Fernsehen, Bücher lesen. Eine Konkurrenz, Fernsehen macht Bücherlesen kaputt. Und hier war genau der umgekehrte Weg. Der Verlag schrieb mir dann, seitdem wir diese Manns haben, verkaufen wir von den Büchern von Thomas Mann 30% mehr. Ein nie dagewesenes Ereignis der Verlagsgeschichte und haben ganz neue, junge Leserschichten herangeführt. Ich konnte den Ministerpräsidenten Rüttgers damals bewegen, Thomas Mann als Abiturthema zu nehmen. Und wenn ich jetzt in eine Schule ging und denen geholfen habe, mal das zu erzählen, da waren die sauer, dass sie so einen Schinken legen mussten zum Abitur. Das war eine Strafe. Aber endlich mal wurde wieder die Buddenbrooks als Abiturthema gemacht. Und das war ein Erfolg auch für den Verlag selber und für Thomas Mann. Wir haben ihm Leser zurückgebracht. Und bei den Buddenbrooks war es auch ähnlich. Die Zahl sprang sofort nach oben. Das passiert öfter schon mal, aber hier ganz besonders. Also es war eben ein sympathischer Thomas Mann, den ich gewählt habe. Ich hätte auch Jeremy Irons, wenn wir ihn hätten bezahlen können, der etwas bitterer, kälter ist, nehmen können. Denn so der nette Vater war er sicher nicht immer. Liebe, ich habe mal Golo gefragt, Liebe, ein Sohn will doch geliebt werden. Ja, von Liebe konnte nicht viel sein. Freundliches Interesse. Wenn man Sorgen hatte, machte er alles. Aber sein Herz hatte er der Literatur verkauft. Das konnte man nicht haben. Das war's. Und der Film hat mit Müllerstahl eben beiden, dem Schauspieler und dem Thomas Mann, einen guten Dienst erwiesen.
Und in den Kulissen wartete schon der nächste Riese, trommelte vielleicht mit den Fingern, ausgerechnet der Thomas Mann-Hasser Bertolt Brecht. Und er hätte wohl zornig geschnaubt, wenn man ihm diese jetzt Ihre Wunschmusik, Herr Brüller, vorgespielt hätte. Die Titelmusik nämlich zu den Buddenbrooks. Wieder stammt sie aus der Feder von Hans Ströer. Wir hören mal ein Minütchen.
Ja, genau.
Zur Buddenbrooks-Verfilmung von Heinrich Bülöhr, unserem Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk live am Tag der offenen Tür hier im Kölner Funkhaus. Eingangs unserer Unterhaltung, Herr Brüller, haben Sie schon von Ihrer Faszination für Bertolt Brecht erzählt und von Ihrem ersten frühen Brecht-Film auch. Was stand denn für Sie jetzt 40 Jahre später im Zentrum des großen Films jetzt, des Zweiteilers, Brecht, auch wieder zur besten Sendezeit ausgestrahlt im Fernsehen. Ja, was stand da im Zentrum für Sie an diesem ja doch gewaltigen Dichterleben, wiederum wie bei Thomas Mann, gewaltig ja, an Ereignissen und an der Wirkung auch?
Die erste Begegnung mit den noch lebenden Zeugen 1977 in Augsburg war relativ naiv. Also man konnte Brecht nicht durchschauen. Er hatte dafür gesorgt, dass nichts Persönliches bekannt wird. Und ich hatte auch Schwierigkeiten bei der zweiten Reise jetzt nach den Zeitzeugen, ihm näher zu kommen, weil er das abgelehnt hat. Thomas Mann hat nur von sich erzählt. Unter seinen Masken und Maskenspielen. Josef ist Thomas Mann, Tonio Kröger ist Thomas Mann. Er musste immer von sich sprechen und vor allen Dingen in Masken darüber, worüber er schweigen musste im Alltag. Denn für den Paragraph 175 kam man in den Knast und war erledigt. Und man konnte sich gleich eine Kugel in den Kopf schießen. Was übrigens auch viele 1908 so gemacht haben. Als die Eulenburg-Affäre aufkam um den deutschen Kaiser, haben sich manche Offiziere getötet. So schlimm war das mal. Also er machte das aber mit einer großen Freude unter Maskenspielen. Brecht, nicht die Bohne, nur die Gesellschaft. Und ich habe damals ganz naiv geglaubt, dass Brecht auch nicht lügen könnte. Das Bild hat sich sehr verändert im Laufe der Jahre. Ich erinnere mich noch, dass ich damals gerade kam das Tagebuch auf und Paula Bannholzer lebte noch. Bi nannte er sie, Bittersweet. Mal durfte er nicht. Süß-sauer. Und ich lese ihr das gerade herausgekommene Tagebuch. Ich fahre mit der Bi an den See, ich lehre ihr das Schwimmen. Sie sieht so unschuldig aus und sowas. Und dann guckt sie mich an, unterbricht mich, während ich ihr das vorlese. Schwimmen? Ich konnte doch schwimmen. Sie wollte ja Sport. Der Lügner, der Lügner. Und ich dachte, die erinnert sich falsch. Später kam ich drauf, dass er natürlich gelogen hat, dass er was erfunden hat, wenn er in Drehbüchern schrieb, in Tagebüchern schrieb. Wie manche, die anfangen, während sie schreiben, ihr Leben umzuschreiben. Thomas Mann in gewisser Weise auch. Und sich das zurechtschreiben. Eines der letzten Gedichte von Brecht. Wie die in Peking, im Allgäu, wie, guten sagt er, morgen sagt sie. Er hat sie lange nicht mehr besucht, obwohl er reich war, die war arm in Augsburg, er hätte sie besucht. Schreibt er einen Vierzeiler, wo sie ganz dicht beieinander sind, die Literatur macht es möglich und erfindet so eine Nähe, die in Wirklichkeit verweigert hat, ihr verweigert hat. Also jetzt, 20 Jahre später, lebten ja diese Schüler nicht mehr und ich bin dahinter gegangen, dass ich sagte, der erste Teil wird die Jugendzeit sein, da habe ich noch vieles von den Interviews zur Verfügung und der zweite Teil wird erzählen, wie Brecht zurückkommt aus dem Exil und jetzt eine Aufgabe hat, nämlich sein neues Theater, das er für sich entwickelt hat, nachdem er 33 Deutschland verlassen hat, er im großen Wartesaal des Exils geschrieben und geschrieben, aber keine Theater gehabt. Nur der Galilei konnte mal kurz in Amerika im Coronet Theater aufgeführt werden, in Englisch mit Charles Laughton als Galilei. Und jetzt wollte er ging in die DDR, weil der Westen eignete sich nicht. Die wollten natürlich Brecht nicht haben, für diese Stücke schon gar nicht. Und in der DDR entwickelte er jetzt das epische Theater, die neue Erzählweise, die das Theater und die Gesellschaft verändern sollte. Um als ein Beispiel zu geben, die Courage war 49, die Sensation in der Aufführung mit der Weigel. Die Weigel erzählt eine Geschichte auf der Bühne von einer Marketenderin, die glaubt, dass der Krieg nötig ist für ihr Geschäft und sie verliert ein Kind nach dem anderen und am Ende zieht sie selber den Karren und hat nicht gelernt, dass der Krieg nichts für kleine Leute ist. Das Publikum sitzt draußen vor und hat durch die Verfremdungseffekte die Distanz. Ihnen ist dasselbe gerade passiert. Es saßen die Kinder, die Männer ohne Beine im Theater, die Mütter, die drei Kinder verloren hatten. Und sie sahen sich wie in einem Spiegel, einen durchsichtigen Spiegel und waren begeistert, dass hier einer ihre Geschichte endlich auf den Nenner bringt und die Fragen stellt, die nach diesem Zusammenbruch gestellt werden mussten. Aber es gab keine Theaterstücke, die sie stellten, keine Autoren, die das fragen konnten. Die waren alle noch unter dem Blei des Dritten Reichs. Und Brecht stellte die Fragen und gab Antworten. Das war die Sensation. Und diese Mitarbeiter, er nahm die 18-Jährigen, weil er wollte keine Nazis haben. Die lebten gerade noch vor 10 Jahren, als ich anfing. Waren 80-Jährige oder so ähnlich. Und diese Reihe bin ich abgefahren und habe mit ihnen lange, lange, oft 1-2 Tage intensive, ich hätte fast Verhöre gesagt, also lange Gespräche, Encounter, Sitzungen gemacht. Das geht mit Fotos, die ich Ihnen zeige, mit Bändern, die ich vorspiele. Das sind nicht nur Gespräche. Und daraus konnte ich den zweiten Teil bilden und einen Mann zeigen, der in der DDR selber unter Druck geriet. Der zwar, das war der Nachteil, für die Parteidiktatur ein wichtiger Mann war und gesagt hatte, das ist ein Rollenvorbild, so wie ich das hier mache, könnt ihr das auch machen. Und viele sind in der DDR trotz aller des Unrechts da geblieben, weil er noch da war. Aber er hat schon in der Schublade so viele Texte geschrieben, 17. Juni, am besten die Regierung löst das Volk auf und wählt sich ein neues, aber nicht veröffentlicht. Oder böse Gedichte über Stalin, den Mörder des Volkes, den verdienten Mörders, alles in der Schublade, weil er sein Projekt nicht gefährden wollte. Er hat also damit gedealt und wohl auch ein wenig über seine Schuld nachgedacht. Denn im Galilei, so erzählt es mir sein Assistent, der dabei war, der Tragelehn, sagt der Galilei, er muss ja die Wahrheit verschweigen, dass die Erde nicht der Mittelpunkt der Welt ist, sondern die Sonne des Planetensystems, weil die Kirche verlangt diese Lüge, weil nur dann ist das ganze Testament, das so naiv die Welt erzählt, von Gott diktiert, nicht falsch. Also haben sie ihn mit der Folter bedroht. Der erste Grad der Folter war das Zeigen der Instrumente. Der Mann versteht ja als Ingenieur was von Instrumenten. Und da hat Galilei so gesagt, ich nehme das zurück. Erde ist der Mittelpunkt der Welt. Der Mittelpunkt ist Rom. Der Papst ist Stellvertreter Gottes. Und alles, wie es ist, Adel oben, Arbeiter unten, sind von Gott hingestellt in ihre Stände. Muss alles so bleiben. Und hat die Wissenschaft verraten und sagt, dann am Ende des Stücks, und hier spricht Brecht durch Galilei, sagt mir der Assistent, als sie ihn anklagen, sie haben uns verraten, sie hätten damals die Wissenschaft nach vorn, wenn sie sich zu Tode hätten foltern lassen, dann hätte man gesagt, wir lesen Galilei jetzt aber die ganzen Diskurse in Holland und überall. Und da sagt der Galilei zu seinem Assistenten, besser die Hände befleckt als leer. Und das sagt er, ist auch Brechts Satz. Der Galilei ist bisher nie so aufgeführt worden. In der DDR wurde diese Selbstanklage Galileis zack, sofort mal rausgeschnitten. Und in diesem Film zeigen wir das aber, wie berechtigt das ist, weil auch die Assistenten, wie der Tragelehn, der ja selber ein großer Regisseur wurde, lebt noch in Ost-Berlin, das verstanden hat im Laufe der Jahre, dass Galilei Brecht ist. Der dreht sich, bewegt sich, spricht wie Brecht. Und dann ist es nochmal sehr interessant, ihn zu sehen und vielleicht mal auf einer Bühne zu sehen, wie er dann wie Brecht spricht und dreht sich. Und nicht nackt in Ost-Berlin rumrennt auf der Bühne. Das muss ein bisschen komisch gewesen sein.
Heinrich Müller, wenn man Sie hört mit ihrer Leidenschaft, wie sie über ihre Filme und wie sie über die Stoffe und über diese deutschen Narrative erzählen, dann mag man kaum glauben, was sie nach dem Brecht-Film gesagt haben. So, jetzt sei es mal gut, jetzt nehme ich mir Zeit fürs Privatleben.
Habe ich gedacht, ja. Es war ja auch 9 Jahre und es war nicht nur die Arbeit am Stoff, es war die Finanzierung, war sehr, sehr schwer. Es sollte ein Dreiteiler werden, das Exil fehlt. Und ich habe einen Roman noch dazu geschrieben, während wir im Schneiderraum waren. Also, es ist was Neues in Arbeit. Man darf es aber nicht sagen, weil das bringt Unglück. Erst wenn ich einen Vertrag habe und sicher bin, dass das einer machen will, dann darf man solche Stoffe veröffentlichen. Da muss man ganz vorsichtig sein in der Branche.
Schönen Dank, Heinrich Müller, für Ihren Besuch hier bei uns im Kölner Funkhaus. Alles Liebe, alles Gute Ihnen.
Danke. Und Horizont. Und
wir verabschieden uns mit einer letzten Musik. Udo Lindenberg hören wir hinterm Horizont. Eine kleine Hommage an Horst Königstein.
So kann man es lesen.
Wiederum
zwei Detektive, die
so miteinander so sind. Kann man es lesen. Und das waren dann die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche bekommt unser heutiges Filmspektrum eine weitere interessante Färbung, wenn mein Kollege Michael Langer sich mit dem US-amerikanischen Regisseur Matt Sweetwood nämlich unterhält. Ich bin Joachim Scholl, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche unseren Kölner Gästen hier noch einen spannenden Tag bei uns im Kölner Funkhaus, uns allen eine gute Zeit, jetzt erstmal mit Udo Lindenberg und seinem Horizont.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.